gibt ein christliches Kabarettduo, die nennen sich Duo Camillo. Und die haben ein Lied, es heißt Ohne dich. Ich lese Refrain und erste Strophe. Ohne dich kann ich nicht leben. Ohne dich kann ich nicht sein. Denn nur du kannst so viel geben. Lass mich bitte nie allein. Du bist die Frau, die meine Blumen gießt, die beim Putzen hinter sich stets die Türe schließt. Du wäschst meine Käsesocken und putzt meine Schuhe. Dafür schaue ich dir liebevoll beim Spülen zu. Ja, die weiteren Strophen dieses Liedes gehen in ähnlichen Manier dann weiter. Und es ist deutlich zu merken, dass das ironisch gemeint ist. Kabarett ist auch dafür da, alles auf die Schippe zu nehmen. Aber man merkt, dass die Dinge auf die Schippe nehmen, die doch unterschwellig irgendwie immer wieder da sind bei uns Menschen. Übrigens, ich denke, wir können die Fenster jetzt zumachen. Ja, Kabarettisten sprechen unterschwellig das an, was an so vielen Stellen auch wirklich da ist und was auf die Schippe genommen werden braucht, um es zu verdeutlichen. Ach ja, was wir Menschen alle an Erwartungen aneinander haben. Wie schon erwähnt, ich beginne heute eine neue Predigtreihe. Diese wird eine ganz kurze Reihe von drei Predigten sein, diese und die nächsten zwei Sonntage. Und diese Reihe heißt Lügen, die wir glauben. Nun, freilich, keiner hier würde das über seinen Partner, seine Partnerin so sagen, wie Duo Camillo das in ihrem Lied gesagt haben, was man alles von dem anderen erwartet. Und bei diesen Lügen geht es auch um Sachen, die bestimmt keiner genau so sagen würde, aber wo man doch immer wieder merkt, dass andere Leute doch dieses Verhalten, diese Vorgehensweise an den Tag legen. Und wir müssen uns selber auch immer wieder an die Nase fassen. Nun, über die nächsten Wochen werden wir folgende Lügen betrachten. Ich bin der König, beziehungsweise die Königin. Ich weiß, wie er oder wie sie wirklich ist. Und heute geht es eben um die Lüge, andere haben mich glücklich zu machen. Denken wir nochmal an dieses Lied, Ohne dich kann ich nicht leben. Gerade in einer romantischen Beziehung kann man versucht sein, sowas zu sagen. Man ist so verliebt und kann es absolut nicht abwarten, bis man die andere Person wieder sieht, endlich wieder mit denen zusammen zu sein. Sie erfüllen einen, die beglücken einen. Aber hast du dir je überlegt, was das eigentlich bedeutet, wenn jemand sagt, ohne dich kann ich nicht leben? Ich meine, damit übertragen wir nicht nur die Verantwortung für unser Glück auf die andere Person, sondern sogar die Verantwortung für unser Leben. Wenn man es sich überlegt, das ist ganz schön heftig. Das baut einen enormen Druck auf, einen enormen Erwartungsdruck, was die andere Person alles für uns, für mich zu leisten hat. Ich habe in letzter Zeit mehrere Telefonate geführt mit einem Mann, der in einer Beziehungskrise steckt. Und er schwankt ganz stark zwischen ich ärgere mich richtig, warum kommst du nicht raus mit der Sprache, was jetzt ist. Und ich denke, es wird wieder was werden. Sie liebt mich doch. Also alle Zeichen stehen darauf, dass es wieder gut wird, wo sie gesagt hat, dass sie eben eine Auszeit braucht von der Beziehung. Aber seine Gefühlsschwankungen, die werden es für sie natürlich nicht einfacher machen, zu wissen, wo sie dran ist. Und an vielen Stellen meine ich da ziemliche Erwartungen von ihm zu hören, was er von ihr noch erwartet. Sie hat ihm ausdrücklich gesagt, ich will sehen, dass du auf den eigenen Füßen stehen kannst. Denn sie will nicht in einer Partnerschaft sein mit einem, der sich in einem erwachsenen Körper wie ein Fünfjähriger verhält. Und es braucht, dass sie seine Schuhe zumacht und dass sie sein Mittagessen macht und seinen Schulranzen packt oder sowas. Sie will in einer Partnerschaft sein mit jemandem, der gleichberechtigt ist, der auf eigenen Füßen stehen kann. Aber diese Erwartung, du hast mich glücklich zu machen, das ist Gift. Nicht nur in Partnerschaften, sondern auch in Freundschaften. Und es gibt nicht wenige Leute, das ist etwas, was ich auch immer wieder gehört habe, Menschen, die denken, also die eben Single sind, die denken, wenn ich den richtigen Partner finde, dann werde ich glücklich sein. Sie sind unglücklich in ihrem Leben, aber wenn ich den richtigen Partner finde, dann werde ich glücklich sein. Aber das ist auch eine gefährliche Einstellung. Wenn man mit sich selbst nicht zurechtkommt, wenn man nicht auch Glück erfahren kann ohne einen Partner, das überträgt sich dann in die Partnerschaft hinein. Nun, natürlich wollen wir, wenn wir in einer Partnerschaft sind, auch in Freundschaften, wollen wir glücklich sein. Das ist selbstverständlich, das ist völlig normal. Man geht in keine Partnerschaft, um unglücklich zu sein. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, was sind unsere Erwartungen an die andere Person. Wenn wir sagen, die haben mich glücklich zu machen, dann haben wir unsere Eigenverantwortung an der Stelle geleugnet und wir haben gezeigt, dass wir einfach eine falsche Sicht auf die Wirklichkeit, auf das Leben haben. Und wir brauchen dann einen Perspektivwechsel. In jeder Situation, sei es Partnerschaft, Freundschaft, Arbeit, wo und wie auch immer, wenn wir der Ansicht vertreten, die anderen haben mich glücklich zu machen, brauchen wir dringend einen Perspektivwechsel. Und wenn es nicht wahr ist, dass die anderen mich glücklich zu machen haben, was ist dann die Wahrheit? Nun, machen wir uns nichts vor. Wir sind hier in einem frommen Verein. Leute erwarten, dass der Pastor sagt, nur Gott kann dich glücklich machen. Da ist natürlich sehr viel an dieser Aussage dran. Allerdings ist die Wahrheit noch ein ganzes Zacken schärfer. Es ist nicht nur, dass andere Personen für dein Glück nicht verantwortlich sind. Es ist auch nicht Gottes höchstes Ziel für dich, dass du zu jeder Zeit glücklich bist. Manche Leute kriegen Schnappluft, wenn sie sowas hören. Was? Gott will nicht, dass ich glücklich bin? Es geht nicht darum zu sagen, dass Gott will, dass du unglücklich bist. Es geht darum zu sagen, dass es mehr zum Leben gibt, als dass ich oder du in jedem Moment glücklich ist. Und wenn es nicht Gottes höchstes Ziel ist, dass ich jederzeit glücklich bin, was ist dann sein Ziel? Im Römer 8 finden wir einen Vers, der sich wunderbar verheißungsvoll anhört, ist auch eine wunderbare Verheißung, aber den manche Leute auch als den schwierigsten Vers der Bibel bezeichnen. Dort steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Viele von uns werden diesen Vers schon lange kennen, werden ihn schon häufig anderen als Zuspruch gegeben haben, selber als Zuspruch bekommen haben. Ich meine, wie wunderbar ist das, dass wir wissen dürfen, alle, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber dann kommt das Leben. Und wir merken, Menschen werden alt und krank. Und wir fragen uns, warum muss das sein? Und dann merken wir, man muss gar nicht so alt werden, um krank zu werden. Sondern dass es auch junge Menschen gibt, die schrecklich krank werden, die sogar sterben. Und wir fragen uns, wie passt das zusammen, wenn es heißt, alles dient zum Besten für denen, die Gott lieben? Menschen, die ihren Glauben zutiefst ernst nehmen, die Schweres erleiden, also nicht nur Krankheit. Ihr kennt die Palette. Und wir fragen uns, wie passt das dann mit diesem Vers zusammen? Und dass das Beste zu meinem Glück führen soll, möchte man nach 2 Jahren Pandemie auch so leise in Frage stellen. Wie kommen wir jetzt mit einem solchen Vers zurecht? Oder ist dieser Vers nur ein frommes Wunschdenken? Paulus hatte einen inspirierten Moment, in dem er da etwas ganz Schönes aufschreiben konnte, was keiner so wirklich ernst nehmen kann. Der Schlüssel, um diesen Vers zu verstehen, den finden wir eigentlich gleich in dem nächsten Vers. Nun, ich habe diesen Text diesmal bewusst aus dem Luthertext genommen. Das ist auch interessant, wenn man eine Lutherbibel nimmt. Es sind viele beliebte, bekannte, populäre Verse fettgedruckt. Vers 28 ist im Luthertext fettgedruckt. Vers 29 dummerweise nicht. Aber in Vers 29 finden wir den Schlüssel zu dem Vers 28. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Gottes höchstes Ziel für dich ist nicht, dass du in jedem Moment glücklich bist, sondern dass du seinem Sohn Jesus immer ähnlicher wirst. Wir können uns das Leben Jesu in den Evangelien anschauen. Wir können deutlich sehen, er war auch nicht zu jedem Moment glücklich. Er hat auch sehr viel Anfechtung erleben müssen, bis hin zum Kreuz. Das Kreuz ist nichts, was ihn glücklich gemacht hätte. Aber er hat sich geopfert. Er hat sich hingegeben, weil er wusste, dass wir seine Errettung brauchen. Und wir sind berufen, wir sind aufgefordert, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist übrigens das, was Christ bedeutet. Wir sind Nachfolger von Jesu Christus. Also Jünger, das bedeutet auch jemand, der von seinem Lehrer lernt, der ihm nachfolgt. Das sind Begriffe, die wir in der Christenheit immer wieder verwenden. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass das dann bedeutet, dass wir Jesus Christus nachzufolgen haben, dass wir es anstreben, ihm immer ähnlicher zu werden. Nun, das kleine Kind in mir schreit, aber ich will glücklich sein. Aber mein Schöpfer lädt mich ein, erwachsen zu werden, das abzulegen, was an mir kindisch ist, und ihm immer ähnlicher zu werden. Hier können wir auch noch etwas von dem Apostel Paulus abgucken. Im Philipperbrief, Kapitel 4, finden wir einige Verse, wo er von seiner eigenen Situation spricht, wenn er zu der Gemeinde in Philippi schreibt. Ich habe mich im Herrn besonders gefreut, dass ihr eure Sorge für mich wieder einmal entfalten konntet. Ihr hattet schon daran gedacht, aber es fehlte euch die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden. Ich weiß, Entbehrungen zu tragen, ich kann im Überfluss leben. In jedes und alles bin ich eingeweiht, im Sattsein und Hungern, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, der mich stärkt. Klingt vielleicht erstmal frech, wenn wir sehen, dass Paulus sich darüber freut, dass die Leute Sorgen um ihn gemacht haben. Aber es freut ihn, weil die Gemeinde dabei nicht daran gedacht hat, wie können wir es für uns bequem machen? Dieser Paulus kommt in Verruf. Wie können wir uns ein bisschen von ihm distanzieren? Sondern weil sie sich Gedanken gemacht haben, wie können wir dienen? Wie können wir ihm zur Seite stehen, ermutigen und stärken? Also war der Blick nicht nach innen gerichtet, auf das, was Ihnen vielleicht in dem Moment gefallen hätte, sondern nach außen gerichtet. Wie kann ich dienen? Das ist ganz was anderes als, die anderen haben mich glücklich zu machen. Paulus sagt auch, dass er sich in jeder Lage zurechtfinden kann, weil alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Er findet seine Erfüllung in Christus, nicht in seinen gegenwärtigen Umständen. Paulus wurde ausgepeitscht, er wurde gesteinigt, er hat Schiffbruch überlebt. Nicht unbedingt die beglückendsten Umstände. Aber er sagt, alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Erfüllung im Leben zu finden, ist ganz was anderes, als glücklich zu sein. Und Erfüllung, das kann uns glücklich machen, aber Erfüllung wird uns tragen, auch wo das Glück nicht unbedingt beflügelt. In Matthäus 5 finden wir auch eine Stelle, wo Jesus Verschiedenes aufgezählt hat, wie es in seinem Reich aussehen soll, wie die Bürger seines Reiches sein sollen. In Matthäus 5 finden wir die sogenannte Seligpreisung. Ich möchte jetzt einfach erstmal die ersten drei davon lesen. Und ich lese sie bewusst aus der Übersetzung Neues Leben, weil wir hier dann eben auch, und ich meine, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie dieser Begriff übersetzt werden kann, aber nach eingehendem Studium habe ich festgestellt, dass auch diese Ausdrucksweise zutreffend ist zu dem, was Jesus gesagt hat. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Fühlst du dich glücklich, wenn du merkst, dass du nichts mehr zu bieten hast? Also vom Luthertext kennen wir das als die, die geistlich arm sind vor Gott. Fühlst du dich glücklich, wenn du trauerst? Und hier redet Jesus nicht unbedingt von jeder Situation, wo wir trauern, aber besonders, wo wir trauern über die Situation in unserer Welt, wie die Sünde Menschen kaputt macht. Und wieder im Luthertext heißt es, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. Häufig haben wir das Gefühl, die Sanftmütigen sind es, die überrollt werden, die beiseite geschoben werden. Auch nicht immer beglückend. Aber Jesus sagt, so sehen die Bürger meines Reiches aus. Das sollen die Bürger meines Reiches anstreben. Die werden glücklich sein, weil sie dann sehen werden, dass sie Gottes Willen erfüllen und etwas völlig Neues in dieser Welt bewirken können. Freude kommt nicht immer dadurch, dass wir unseren Willen bekommen, sondern wenn wir ein erfülltes Leben führen. Und das ist das, was Gott in seinem Sohn Jesus für dich will. Wir müssen erkennen, dass andere Personen, Partner, Freunde, Eltern, Partygestalter, Schnapsbrenner, die sind nicht für unser Glück zuständig. Die sind nicht für unser Glück verantwortlich. Aber ein Philosoph aus dem 19. Jahrhundert, Henry David Thoreau, hat es mal, fand ich, sehr, sehr zutreffend ausgedrückt. Glückseligkeit ist wie ein Schmetterling. Je mehr du ihn nachjagst, desto mehr wird sie dir ausweichen. Aber wenn du deine Aufmerksamkeit anderen Dingen zuwendest, dann wird sie kommen und sich sanft auf deine Schulter setzen. Wir brauchen eine Neuorientierung auf das, was wirklich zählt und was wirklich trägt. Wir brauchen eine Besinnung auf das, was unser Leben erfüllen kann und das, was uns nicht genommen werden kann. Gottes Ziel für dein Leben ist nicht, dass du in jedem Moment glücklich bist, sondern dass du seinem Sohn immer ähnlicher wirst. Amen. Ja, mächtiger Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Nur in dir finden wir das wahre Leben. Herr, ich danke dir, dass du es bist, der uns wahre Erfüllung schenkst. Eine Erfüllung, die uns von keinen Umständen genommen werden kann. Selbst nicht durch unseren eigenen Tod. Aber Herr, du siehst, dass wir häufig strauchen, dass wir darunter leiden und unsere Situation unter den Umständen dieser Welt. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt kommst und unsere Herzen ermutigst und stärkst. Herr, dass du uns hilfst, unseren Blick auf dich auszurichten, dass wir sehen, was wirklich wichtig ist und von dir Kraft bekommen, nach deinem Willen mit unseren Umständen, mit dieser Welt umzugehen. Ich danke dir, Herr, dass du unser Glück bist. Und so bitte ich dich, segne du uns an diesem Tag. Geh du mit uns, begleite und stärke du uns durch deinen Heiligen Geist und lass dein Angesicht über uns leuchten. So segne, behüte und bewahre uns, Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Und weise eben darauf hin, hier vorne ist unser Ausgang nach diesem Gottesdienst. Und hier haben wir auch Gemeindebrief und Infozettel und auch Kollektekörbchen.